Willkommen beim Podcast Gesundheitspolitik im Fokus. Mein Name ist Heike Scholten und ich freue mich, heute mit zwei gestandenen Gesundheitsfachkräften über die äußerst angespannte Personallage im Gesundheitswesen zu sprechen. Wir werden darüber reden, wie die aktuelle Situation ist und welchen Fachkräftebedarf die Schweiz in den kommenden Jahren zu bewältigen hat. Vor allem wollen wir aber ausloten, welche Hebel bewegt werden müssen, um die Situation zu entschärfen. Meine zwei Gäste machen beide auch in Bern Politik. Bei mir begrüße ich Dr. Med Bettina Balmer und Patrick Hessig. Bettina Balmer ist Fachärztin für Kinderchirurgie und FDP-Nationalrätin. Patrick Hessig ist GLP-Nationalrat und Pflegefachmann. Sie wurden beide 2023 in den Nationalrat gewählt. Herzlich willkommen, schön sind Sie da.
Danke vielmals.
Danke für die Einladung.
Frau Ballmeier-Hessig, die Pandemie hat uns die Personallagen in den Gesundheitsberufen ziemlich deutlich vor Augen geführt. Wie sieht die Situation konkret in Ihrem Berufsalltag aus? Wo stoßen Sie und Ihre Berufskolleginnen und Kollegen an Grenzen?
Ja, vielleicht beginne ich einmal. Wir sehen das schon, dass wir sehr knapp an Leuten sind. Und zwar ist das Problem vor allem dort, wo Engpässe entstehen. Wir haben einfach null Reserven. Es muss alles perfekt klappen. Und wenn jemand fehlt, wenn es etwas mehr Leute gibt, als man denkt, wenn es eine Spitze gibt, gerade viele Kinder gemeinsam den Notfall aufsuchen, dann haben wir einfach keine Zeit mehr, unseren Job so auszuführen, wie wir das gerne tun würden.
Und das macht Druck.
Oh ja.
Herr Hessig.
Das macht Druck, da haben Sie recht. Und Sie haben gefragt, wo stoßen die Berufskolleginnen an die Grenze? Ich denke, es ist dort, wo die Zeit fehlt. Das ist in der Pflege ein wichtiger Parameter, die Zeit zu haben mit den Patientinnen und den Patienten. Und das löst Stress aus und Unzufriedenheit, oder wenn man merkt, was man eigentlich machen sollte. So wie man es gelernt hat einerseits oder so wie es auch die Vorgaben und die Evidenz vorgibt und man steht dann an, es geht irgendwie nicht. Und das, ja, das löst eine Unzufriedenheit aus.
Das geht uns ähnlich. Wir wollen die Dinge genau machen. Auch wir wollen die Patienten gründlich untersuchen, uns Zeit nehmen für die Anamnese, für das Gespräch. Man sagt ja, 80% der Diagnose entsteht aus dem Gespräch. Und wenn wir das auf ein Minimum runterkürzen müssen und die Eltern quasi zwingen, konkret sofort auf den Punkt die Antwort zu liefern, dann ist die Ausbeute des Resultates einfach entsprechend geringer und das drückt auf die Qualität.
Was ich viel höre, ich bin noch nicht so lange im Beruf, ich bin 6-7 Jahre im Beruf mit der Ausbildung gerechnet, aber wenn ich mit altgedienten Pflegefachfrauen und Männern spreche, dann sagen die mir, das Patientengut ist komplexer geworden, man ist wegen dem Älterwerden auch multimorbider, das braucht verschiedene Bereiche, die man behandeln muss und das braucht, jetzt komme ich wieder zum Punkt Zeit, oder man hat dann mit einer Patientin, ich sage jetzt mal, mehr Baustellen zu lösen, zu betreuen und das mit einem knappen Personalschlüssel.
Ich würde es vielleicht sogar positiv formulieren. Die Möglichkeiten der Medizin sind viel größer geworden. Wir werden ja auch alle viel älter. Wir können viel mehr machen. Aber das ist nicht gratis.
Das heißt, wir haben ein bisschen ein Dilemma. Wir werden älter, wir leben länger und wir haben mehr Möglichkeiten, aber darin stecken auch gewisse Herausforderungen. Kommen wir noch ein bisschen auf die Ursachen zu sprechen. Gemäß einer jüngsten Prognose von PricewaterhouseCoopers fehlen bis zum Jahr 2030 30.500 Fachkräfte in der Pflege. Bis 2040 sollen es knapp 40.000 sein. Notstand gibt es aber auch bei den Ärztinnen und Ärzten. Hier sollen bis 2040 5.500 Ärzte fehlen. Bereits heute stammt ein großer Teil der Gesundheitsfachleute aus Nachbarländern. Immer wieder hören wir, dass unser Gesundheitswesen ohne die Verstärkung aus anderen Ländern nicht mehr funktionsfähig sei. In der Pflege ist sogar die Rede vom Flexit, weil es qualifiziertes Personal zu Temporärfirmen zieht. Eines ist mit rund 10.000 Mitarbeitenden heute bereits die größte Pflegeinstitution der Schweiz. Kommen wir zu den Ursachen. Was läuft schief? Was sind die Hauptsachen und Faktoren, die zum Fachkräftemangel hier in der Schweiz führen? Ihrer Meinung nach, Herr Hessig.
Ja, ich denke, man hat bis vor Corona oder vielleicht auch bis die Pflegeinitiative spruchreif wurde und in der Bevölkerung und in der Öffentlichkeit ankam, hat man die Pflege nicht wahrgenommen. Man hat sie wahrscheinlich auch nicht berücksichtigt.
Man hat das Momentum
genutzt. Ja, sie waren immer da, sie haben gearbeitet, aber dieser Berufsstand, der war nicht in den Köpfen der Politik, der Bevölkerung, der Menschen, die die Pflege nicht brauchen. Wenn man sie braucht, merkt man schon, da ist jemand da. Aber ich denke, das hat man verschlafen. Auch hier wieder, ich höre...
Wer ist man?
Viele. Die Politik, die Institutionen, die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, das System, das Gesundheitssystem. Wenn man früher auf gewisse Bedürfnisse bereits geachtet hätte, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, flexiblere Dienstplanungen, diese, ja, ich sage jetzt mal, die Wertschätzung dem gegenüber, was mit dem Einspringen die ganze Zeit geschieht, das macht man oder hat man Jahre gemacht und dann hat man jetzt durch Corona hat die Pflege ein Gesicht bekommen. Das war zwar ein negatives Gesicht, oder? Mit diesen Bildern, die wir alle noch irgendwo abgespeichert haben, durch diese Pandemie. Aber das hat schon auch geholfen. Ich sage jetzt, dummerweise brauchte es eine solche Situation zum Aufzeigen, hey, was macht die Pflege eigentlich die ganze Zeit?
Frau Ballmer, geben Sie den Ärztinnen und Ärzten ein Gesicht. Was läuft schief in Ihrer Berufsgruppe, bei den Ärztinnen und Ärzten oder generell im Umfeld?
Also ich glaube auch, dass ein Teil des Problems der fehlende Nachwuchs ist. Ein Medizinstudium ist teuer. Es ist einfacher, Ärzte aus dem Ausland zu importieren. Wenn man die Statistiken anschaut, ich habe das heute am Morgen nochmals angeschaut, da waren 2003 4.000 Ärzte mit Facharztdiplom, heute sind es 16.000. Das ist eine Vervierfachung. 40% der Ärzteschaft kommt aus dem Ausland. Unter anderem, weil es einfacher ist, ausländische Expertise zu importieren und auch günstiger. Und das finde ich schon auch ein grosses Problem. Und demgegenüber ist wieder die Tatsache, dass wir ja im Gesundheitswesen zu hohe Ausgaben haben. Wir werden auch die Prämien immer wieder betrachten. Und es ist ein Konsens, dass die Krankenkassenprämien zu hoch seien, obwohl man da ja auch sagen kann, gemessen am Bruttoinlandprodukt sind wir gar nicht so schlecht unterwegs. In anderen Ländern ist das gleich hoch. Die Schweiz steht hier an sechster Stelle in Europa, also wir sind da nicht zuvorderst. Und was wir dafür erhalten, würde ich sagen, ist immer noch großartig. Also wir haben sehr viele Probleme auf einen Punkt. Und was bei der Ärzteschaft besonders stoßend ist, dass wir noch künstlich einen Engpass mit dem Numerus Clausus eingebaut haben.
Sie würden den Numerus Clausus abschaffen?
Eigentlich schon. Wir haben auch im Kanton Zürich, als ich noch Kantonsrätin war, einen entsprechenden Vorstoß aufgegleist, dass man zumindest die Anzahl Medizinstudenten erhöhen würde, weil die Universitäten haben da kantonale Hoheiten. Darum ist ja auch der Numerus Clausus nicht gesamtschweizerisch so vorhanden. Also gerade in der Westschweiz wird das noch anders gehandhabt. Und zumindest eine Veränderung des Numerus Clausus ist dringend angezeigt. Idealerweise sollte man den lockern. Dann ist auch die Frage, wie viele Ärzte braucht die Schweiz wirklich? Es gibt ja auch die Aussage, je mehr Ärzte, umso teurer wird das Gesundheitswesen. Ich glaube, auch hier müssen wir einen konstruktiven Mittelweg finden. Also wir haben noch ziemlich viel zu tun.
Die Arbeit geht uns nicht aus. Gesundheitsberufe sind aber eben ja auch nicht einfach mal so eben Berufe, sondern es sind besondere Berufe, weil sie eben eine direkte, bedeutende Auswirkung eben auf das Wohlbefinden und die Lebensqualität von Menschen haben. Sie erfordern intensiven Kontakt mit Menschen, die eben häufig in schwierigen Lebenssituationen sind. Genauigkeit, Sorgfalt und Interprofessionalität sind für ihre Berufe wahrscheinlich besonders wichtig, weil es im Ernstfall eben um Menschenleben geht. Sie haben schon einige Dinge angesprochen. Frau Ballmer, Herr Hessig, was sind denn die Auswirkungen des Fachkräftemangels einerseits auf das Gesundheitswesen, aber natürlich auch besonders auf die Patientenversorgung? aber auch auf die Mitarbeitenden selbst. Was passiert da? Was sind die Auswirkungen? Was ist das Dramatische aus Ihrer Alltagserfahrung heraus gesprochen?
Also ich kann ein konkretes Beispiel bringen. Wir hatten diesen Winter sehr viele Infekte und Kinder sind da besonders anfällig. Es ist natürlich hart, wenn man einer Familie sagen muss, mit einem vierwöchigen Kind und einem dreijährigen Sohn, der ein bisschen Sauerstoff braucht und deswegen hospitalisiert werden muss, es tut uns leid, wir müssen sie jetzt 2 Stunden entfernt in ein anderes Kinderspital verlegen, weil wir haben keinen Platz am eigenen Ort. Zusätzlich kommt dazu, dass ich dann in der ganzen Schweiz herumtelefonieren muss und ein Bett finden muss. Dieses Problem haben wir jetzt ein Stück weit im Kanton Zürich outsourcen können, indem wir sogenannte Pflegekoordinatoren, Notfallkoordinatoren haben, die die telefonische Arbeit übernehmen und uns administrativ ein Stück weit entlasten. Es kann doch nicht sein, dass mein Job darin besteht, Betten zu finden.
Ihre Aufgabe ist eine andere, nämlich den der Notfallärztin und Chirurgin. Patrick Hessig, die Auswirkungen aufs Gesundheitswesen, auf die Patientenversorgung, die Sie jetzt besonders angesprochen haben, Frau Walmer?
Die Auswirkungen aufs Gesundheitswesen, aus pflegerischer Sicht, das wird teurer. Die temporäre Situation, die Sie auch angesprochen haben vorhin, das ist eine schlechte Entwicklung. Eine teurere Entwicklung für die Institutionen oder für die Spitäler. Die bezahlen viel mehr Geld für die temporären Angestellten als für das Stammpersonal. Das hat man gemerkt. Die Kasse klingelt nicht mehr so locker, wie das vielleicht noch war vor 1-2 Jahren, da man einfach aus der Not heraus das Personal brauchte. Und jetzt gibt es gerade in der Stadt Zürich, wo ich arbeite, da ist man doch wieder weggekommen von vielen temporären Mitarbeitenden. Man hat interne Pools gegründet, mit flexiblen Einsatzmöglichkeiten von Menschen, die schon in der Institution arbeiten. Die gehen dann an einem Tag in die Onkologie, am anderen Tag in die Chirurgie, irgendein Kindernotfall, ist auch nicht optimal, aber man hat wenigstens die Menschen, die man schon hat, die man einsetzen kann, und das ist günstiger. Ich denke, dieser temporäre Markt ist ein suboptimaler Markt im Gesundheitswesen, vor allem auch, weil es um Beziehung geht, die Menschen spüren, wir müssen wissen, welcher Patient, welche Patientin liegt hier. Und wenn jeden Tag eine andere Person kommt, dann ist das lose, lose und nochmals lose.
Für alle Beteiligten.
Für die Pflegefachperson, für den Patienten und für den Arbeitgeber.
Und für die Qualität.
Genau.
Wenn eine Pflegefachfrau auf der Säuglingsabteilung arbeitet und am nächsten Tag gipsen muss, bin ich nicht sicher, ob die Gipse gut werden.
Bleiben wir doch noch ein bisschen auf die bei den Qualitätseinbußen.
Ja, die Qualität, natürlich, dort kommt Stress, Zeit, Überforderung vielleicht auch dazu. Und ich möchte hier noch die Auszubildenden ins Spiel bringen. Das finde ich ganz ein wichtiger Punkt. All diese Lernenden, die sind 15, 16, 17-jährig, die haben sich entschieden für einen Beruf im Gesundheitswesen, für einen der schönsten Berufe, die es gibt, mit Menschen zu arbeiten, zu helfen, glückliche Menschen wieder entlassen dürfen aus den Institutionen. Ich weiß nicht, ob das jemand, der auf einer Bank arbeitet, auch hat ein solches Gefühl. Ich möchte niemandem etwas unterstellen. Aber auf diese Personen müssen wir Acht geben. Und ich beobachte, seit ich in diesem Beruf bin, wir geben zu wenig Acht. Aber nicht, weil wir es nicht checken, dass wir es sollten, sondern weil die Situation es manchmal einfach nicht erlaubt. Sie sind hier als Arbeitskräfte. Und das ist falsch. Lernende und Studierende sind nicht primär Arbeitskräfte. Sie sind auszubilden, und zwar betreut, professionell, dass sie dann im Anschluss an ihre Ausbildung eine gute Pflegefachperson oder Ärztin sind. Und dort finde ich, dort ist auch die Patientenversorgung dann vielleicht ein bisschen schlechter, weil manchmal lassen wir die Lernenden einfach machen und kontrollieren knapp, was sie gemacht haben. Und das ist nicht gut.
Wir haben ja die Situation bei den Assistenzärzten, die jetzt ihre 4 Stunden Weiterbildung einfordern, indem sie diese 42+4 Initiative lanciert haben, vom VSO aus, vom Verein der Schweizerischen Assistenz- und Oberärzte. Und ich denke, der Teil, dass man ein Recht hat, in der Weiterbildung, diese Weiterbildung auch zu erhalten, den verstehe ich sehr gut. Und dass der in der letzten Zeit zu kurz gekommen ist, das ist auch bei uns eine Tatsache. Und dafür sprechen ja auch die zunehmende Anzahl Berufsaussteiger. Wir haben schon auch etwas den Anspruch, die Arbeit fertig zu machen. Und das mündet dann halt häufig darin, dass man das Mittagessen auslässt, dass man halt doch länger arbeitet. Auch wenn man jetzt die Arbeitszeit aufschreiben muss seit längerem. Ich selber finde das alles ein bisschen schade, weil ich unseren Beruf eigentlich als eigenverantwortlichen, selbstständigen Beruf sehe. Und dann bin ich dann schnell auch bei einem Zeitenwandel, der halt auch auf der vorgesetzten Ebene stattfinden muss und erfreulicherweise auch stattfindet, dass man die heutige Art leben zu wollen halt auch ein Stück weit mit berücksichtigen muss und kann. Und wenn man das macht, dann glaube ich, dann steigt auch wieder das Interesse, so einen Beruf auszuüben, ohne dass man ihn durchreglementieren muss, was mir persönlich eher ein bisschen ein Dorn im Auge ist.
Vielleicht führen Sie das noch ein bisschen aus. Was sind denn die Bedürfnisse, die Nachwuchskräfte haben?
Da die Intensität des Berufes so enorm zugenommen hat, ist das Bedürfnis einer Work-Life-Balance einfach ein bisschen größer geworden. Ich mache ja diesen Beruf schon, habe ich kürzlich festgestellt, über 30 Jahre. Früher haben wir für einen Leistenbruch 5 Tage Zeit gehabt. Heute ist das ein Ding in 4-5 Stunden. Und dann kommt der Nächste und dann kommt wieder der Nächste. Früher hatte man auch einmal Zeit, über etwas nachzudenken oder vielleicht auch einmal einen Kaffee zu trinken und dabei über einen Patienten zu sprechen. Heute ist das so durchgetaktet, dass das nicht mehr drin liegt, und ich denke unter anderem deshalb und auch weil sonst in der Gesellschaft wirklich enorm viele Einflüsse auf einen einprasseln, ist das Bedürfnis nach einer Ausgewogenheit da. Wie weit das nur deshalb ist, wie weit vielleicht auch ein bisschen die Ansprüche gestiegen sind, das kann man diskutieren. Aber ich habe sicher alleine aufgrund meiner Berufserfahrung ein Verständnis dafür, dass das heute ausgeprägter ist, als es noch vor einigen Jahren war.
Und genau deshalb finde ich es eigentlich eine gute Idee. Und da haben wir eine kleine Differenz, dass man das halt vorgibt. Diese 42+4-Stunden-Woche für die Assistenzärzte finde ich gerade nach den Ausführungen von Bettina Balmer, oder? Sie hat es gesagt, heute geht das im Stundentakt und früher ging das im Tagetakt. Also nur schon diese Tatsache zeigt doch auf, dass man eigentlich aufgrund dieser neuen Tatsachen Freiräume schaffen muss, weil man sie sonst selber nicht macht. Und dann kommen diese Burnout-Geschichten und all diese ganzen Sachen natürlich viel schneller. Und dann muss man halt einfach, von oben ein bisschen regulieren. Und da sprechen wir von einer 46-Stunden-Woche. Die meisten von uns arbeiten 42. Also es ist immer noch mehr wie der Durchschnitt in der Schweiz. Und von 50 auf 46. Für Assistenzärzte finde ich okay.
Ich komme halt aus einer Zeit, in der wir noch 70 Stunden pro Woche gearbeitet haben. Und ich denke, wir haben schon einen guten Weg zurückgelegt. Und ich finde das auch richtig. Was mir nicht so gefällt, ist, wenn ich mir von oben herab sagen lassen muss, wie ich arbeiten möchte. Ich finde das nicht so ein liberaler Gedanke.
Das heißt, die ganzen administrativen Aufwände steigen letztlich auch. Sie haben gesagt, Sie müssen die Zeiten erfassen. Zeiterfassung nimmt dann wieder die Zeit, um beim Patienten zu sein. Und da ist sicherlich ganz viel Optimierungspotenzial vorhanden. Und gehen wir doch zu unserem nächsten Thema. Wir suchen ja nach Lösungen, sodass wir in Zukunft eben diese Lücken schließen können. Wie können wir denn gegensteuern und die Situation lösen im Gesundheitssektor? Bei der Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte, FMH, setzt man auf neuen Schwung im neuen Parlament. Die Pflegefachleute, wir haben schon davon gehört, haben ihre Anliegen mit der Pflegeinitiative selbst auf die Agenda gebracht. Was ist eigentlich politisch alles aufgegleist gegen diesen Fachkräftemangel? Und sind die Initiativen dann eigentlich ein erfolgsversprechender Mekano, um Gegensteuer zu geben gegen diesen Fachkräftemangel? Patrick Hessig.
Ich hoffe es, dass es einer sein wird. Das weiß man im Vorhinein schlecht. Man muss es machen und ausprobieren, um zu schauen, ob es wirklich funktioniert. Ich bin froh, dass es diese Pflegeinitiative gegeben hat und dass das Volk mit 61%, das ist mehr wie bei der 13. AHV, also das war sonnenklar, selten eine Volksinitiative, die so klar angenommen wird, dass man etwas machen muss. Es ist ein Zeichen der Bevölkerung und ich erhoffe mir, dass die Damen und Herren in der Gesundheitskommission, wo wir beide lustigerweise nicht Teil sind Leider. Davon, aber das ist ein anderes Thema.
Sie können ein bisschen lobbyieren.
Ja, genau. Ja, wir arbeiten schon daran.
Manchmal ist es auch einfacher, habe ich gemerkt, von außen ein paar Pfeile zu schießen, wenn man dann nicht in diesem Gremium sitzen muss, schlussendlich. Nein, also da erhoffe ich mir schon einiges und es ist angekommen in Bern. Jetzt ist einfach die Frage, was kann Bern wirklich für Vorgaben machen, die dann am Schluss in der Institution bei den Menschen auch ankommt? Oder ein Teil zum Beispiel eine frühere Dienstplanung, eine klare Flexibilisierung auch oder eine Erhöhung dieser Einsätze am Wochenende oder Einspringbeträge. Da bin ich schon der Meinung, die müssen wir klar erhöhen. Und zwar fett. Diese Einspringeinsätze, diese Sonntags- und Nachtarbeiten, hier muss die Kasse klingeln. Und ich spreche nicht von den Löhnen. Ich hoffe, das ist angekommen. Ich spreche von diesen Zusatzdiensten. Also wenn wir am Sonntag kurzfristig einspringen und eine Sonntagsschicht machen oder über die Nacht arbeiten, eine Nachtwache, dann gibt es Zuschläge wegen Nacht- und Sonntagsarbeit. Und die müssen wir erhöhen. Das ist der Anreiz. Wir sprechen immer von Anreizen. Und ich glaube, es schlägt kein Geisse weg auf Zürichdeutsch, dass in diesen kurzfristigen Einsätzen das Geld halt schon auch ein Reizpunkt ist. Dann sagt man, ja, man hat was davon. Die Löhne sind okay im Pflegepersonal. Es gibt Bereiche, da kann es schon auch noch ein bisschen nach oben, aber die Arbeitsbedingungen und das Drumherum ist viel wichtiger.
Frau Beimann.
Ja, ich sehe verschiedene Ansätze. Also ich glaube, die Digitalisierung ist tatsächlich, oder die digitale Transformation ist wirklich ein wichtiger Punkt. Dann muss auch die Entlöhnung dem entsprechen, was tatsächlich passiert. Mit dem TARMED sind wir hoffnungslos veraltet. Ich bin froh, dass da jetzt etwas Bewegung in die Sache kommt. Die ganze Bürokratie sollte aber nicht nur mit der Digitalisierung aufgefangen werden, sondern auch mit einer gescheiteren Legiferierung. Also da gibt es zum Beispiel gerade im Bereich der Berufsausübebewilligungen für die Gesundheitsfachleute Neuerungen, die das Gegenteil bewirkt haben, dass wir jetzt mehr statt weniger Bürokratie haben auf allen Seiten.
Das heißt konkret, ich glaube, das ist wichtig, dass Sie das nochmal, dieses Berufsausübungsbewilligungsgesetz, was genau ist denn das? Was steckt dahinter? Was muss da verändert werden, damit es eine Dynamik gegen den Fachkräftemangel gibt?
Also das ist einfach ein kleines Detail, das die Bürokratie vermindert, aber dann doch darin resultiert, dass jeder Arzt zum Beispiel, der überregional arbeitet, nicht 9 Berufsausübebewilligungen einholen muss, die dann entsprechend in 9 Gesundheitsdirektionen verarbeitet werden müssen. Das ist ein kompletter Blödsinn. Große Veränderungen hingegen und auch ein großes Einsparpotenzial erwarte ich tatsächlich durch die klinikinternen Computersysteme und auch durch das elektronische Patientendossier, auch wenn es häufig totgesagt ist. Wir müssen da den Anschluss finden. Aber auch hier, die Anwenderfreundlichkeit ist so entscheidend. Das ist das, was den Unterschied macht in unserem Klinikalltag. Und das ist das, was ich auch in Bern einbringen möchte.
Die Anwenderfreundlichkeit, können Sie das noch ein bisschen ausführen? Was würde das denn heißen? Was ist anwenderfreundlich aus Ihrer Perspektive?
Dass wir die Abläufe vereinfachen und nicht verkomplizieren. Es ist nicht möglich, dass ein digitales Rezept 3-mal so lange geht wie ein handschriftliches Rezept. Dass eine Verordnung eines Medikamentes 20 Klicks braucht. Stellen Sie sich das vor, wenn ein Patient, ich sage jetzt polymorbid, verschiedene Krankheiten hat, braucht vielleicht tatsächlich 8 Medikamente und nochmals 5 Reservemedikamente. Dann sind sie 13 mal 20, dann klicken sie wie wild im Zeug herum, nur um die Medikamente zu verordnen.
Ich möchte hier noch anfügen, wenn man es einmal klicken muss, dann würde ich sagen, geht's ja noch. Aber wenn dann in jeder Institution, jede Ärztin und jeder Arzt das auch nochmals klicken muss, also dort sehe ich das Hauptproblem. Diese Systeme müssen miteinander sprechen können. Wenn das nicht geht, haben wir verloren. Es braucht aus meiner Sicht ein oder höchstens zwei von diesen Systemen. Die müssen alle miteinander sprechen. Und Benutzerfreundlichkeit, auf Ihre Frage noch kurz zurückzukommen. Benutzerfreundlich ist es auch dann, wenn der Benutzer es gar nicht unbedingt immer selber machen muss.
Ja, das vor allem.
Es sollte die Ärztin, der Arzt, die Apothekerin, die Pflegefachperson, die Hausärztin bestücken können mit den Infos. Weil das sind die Personen, die wissen, welche Blutdruckmedikamente, welche, was auch immer, Schmerzmedikamente die Personen haben müssen. Und dann wird das dort reingefüllt. Und solange wir an der Basis die Gesundheitsmenschen nicht dazu, ich sag's jetzt, verpflichten, es machen zu müssen, dann kommt das wahrscheinlich schlechter zum Fliegen, als wenn Herr Müller und Frau Savic das irgendwie zu Hause basteln müssen. Mhm.
Ich glaube, in der Fachsprache heißt das ja Once-Only-Prinzip, wenn ich das richtig gelernt habe. Nämlich einmal eingeben und dann ist es gemacht und alle sind dann informiert und können die Information abrufen, was voraussetzt, dass die technischen Systeme eben auch miteinander funktionieren und kompatibel sind.
Es ist aber durchaus so, dass wir das trotzdem überprüfen müssen. Also das entbindet uns nicht davon. Es ist ein Ansatz, eine Basis, mit der man arbeiten kann. Das ist eine große Erleichterung. Aber zu glauben, dass wir es nicht trotzdem nochmals abfragen, wäre verfehlt. Es ist immer wieder erstaunlich. Ich nenne das manchmal auch den Oberarzteffekt. Der Patient erzählt dreimal die Geschichte und beim vierten Mal kommt dann das, was wirklich entscheidend ist.
Die Politik alleine wird die Aufgaben zur Behebung der Fachkräftemangellage in der Schweiz vermutlich ja nicht stemmen können. Auch die Leistungserbringer sind gefragt. Was müssen und können denn die Ärztinnen und Fachärzte, das Pflegepersonal und andere Berufsgruppen selbst sowie Spitäler und Kliniken tun, um ausreichend qualifiziertes und motiviertes Personal in die Gesundheitsberufe zu bringen und vor allen Dingen ja auch zu behalten?
Innovativ sein, nicht zu warten, bis der Kanton oder der Bund innovativ wird. Manchmal wartet man so lange auf den anderen oder man schiebt den schwarzen Peter dem anderen zu und in dieser Zeit, die verloren geht, hätte man vielleicht etwas selber probieren können. Ja, es gibt Beispiele wie jetzt das Spital Wetzikon, das mit dieser 38-Stunden-Woche zum gleichen Lohn, die haben es gemacht, die haben es versucht, das hat funktioniert. Oder die Intensivstation im Unispital Zürich, die haben das auch ähnlich eingeführt, die hatten relativ schnell kaum Personalmangel mehr.
Innovativ sein. Patrick Hessig hat dieses Wort in unser Gespräch gebracht. Innovation gegen den Fachkräftemangel. Da sind Ideen gefragt seitens auch den Leistungserbringern. Frau Beimer.
Da würde ich eher die Behandlungsmethoden anschauen. Dann bin ich dann auch schnell bei der Prävention. Hospital at Home ist ein Ansatz, den ich mit großem Interesse verfolge. Das sind spannende neue Ansätze.
Erklären Sie den kurz.
Das heißt, dass die Patienten, die eigentlich stationär sein müssen, weil sie noch eine Infusion haben, weil sie noch Sauerstoff brauchen, weil sie noch Medikamente brauchen, trotzdem nach Hause dürfen und vom Spital aus monitorisiert werden. Hier müssen wir dann auch eine klare Grenze finden zu den Hausärzten. Ich glaube, das ist schon auch wichtig. Wie weit ist der Patient zu Hause noch ein Spitalpatient und ab wann ist er es nicht mehr? Aber das, was ich da im Spital Zollikerberg dazu sehe, zeigt eigentlich auf, dass es sich relativ klar abgrenzen lässt und für die Patienten spannend ist und auch für die Pflegefachleute, die solche neue Modelle machen, ist das spannend. Das macht man gerne, an vorderster Front dabei zu sein, wenn Neues entsteht und man so einen Teil dazu beitragen kann, das Gesundheitswesen weiterzuentwickeln. Also das ist sicher ein Ansatz. Ein zweiter Ansatz ist auch, dass wir unsere Arbeit eben, also man kann es vielleicht darauf reduzieren, dass sie spannend ist, dass sie sinnstiftend ist und dass sie entsprechend der Arbeit auch honoriert wird. Und da trägt vielleicht schon auch dazu bei, dass wir nicht Fälle behandeln müssen, die so eigentlich nicht auf den Notfall gehören oder gar nicht unbedingt das in Anspruch nehmen müssten, was in Anspruch genommen wird. Einerseits ist diese Anspruchsmentalität vielleicht auch geschuldet, weil es ja in Anführungsschlusszeichen gratis ist. Andererseits ist das auch eine Frage der Gesundheitskompetenz. Und ich denke, das ist schon auch ein Ansatzpunkt, um den Fachkräftemangel zu entschärfen.
Also wir Patientinnen und Patienten haben auch eine Verantwortung darin, den Pflegekräften Sorge zu tragen, nämlich Dinge zu vermeiden, die nicht unbedingt nötig sind.
Ja, und das kann man jeden Tag. Die Schwierigkeit ist dann dabei, dass nicht diejenigen, die wirklich kommen sollten, nicht mehr kommen. Also das ist auch eine Gratwanderung. Aber im Moment ist das Gleichgewicht nicht ganz im Lot.
Kann ich unterschreiben. Aber ich würde behaupten, dass diejenigen, die kommen sollten, auch kommen.
Mehrheitlich.
Ja, ich denke, die Leute kommen, wenn es ihnen schlecht geht.
Ich höre oft gerade von denjenigen Patienten, wo ich denke, ja Gott sei Dank sind sie gekommen,
dass es ihnen leid tut, haben, ja,
dass genau. Sie ein schlechtes Gewissen haben.
Das ist entschuldigen das sich.
Also es ist auch Unkenntnis. Es ist Unkenntnis, wann bin ich eigentlich ein Notfall und wann bin ich kein Notfall, aus der Patientensicht gesprochen. Aber vielleicht hilft ja da auch der technologische Fortschritt. Sie haben ja das schon angesprochen, Digitalisierung im Gesundheitswesen, solche Selektionen zu machen.
Telemedizin ist hier ein Stichwort. Ich glaube schon, dass das die Triage verfeinert. Wir hören immer wieder einmal, mein Kind ist nur noch schläfrig, komatös und dann hüpft es auf den Notfall hinein. So etwas würde man wahrscheinlich mit Telemedizin eruieren können.
Die Angst ist schon sehr ausgeprägt. Die Menschen haben schon sehr große Angst, habe ich manchmal das Gefühl, oder?
Gerade in der Kindermedizin, und das würde ich auch nicht als Vorwurf formulieren wollen. Wenn die Eltern ernsthaft in Sorge sind, dann ist das alleine deshalb ein Notfall, das unterschreibe ich auch, ja.
Genau, gewisse Unsicherheiten. Manchmal reicht ein Gespräch, eine Beruhigung, ein Erklären, warum das vielleicht so ist. Und da appelliere ich schon auch daran, dass die Apothekerinnen und Apotheker in unserem Land eine unglaublich gute Ausbildung haben. Sie könnten auch gewisse Medikamente bereits einschätzen, was es vielleicht so als Erstabschätzung oder Einschätzung. Es gibt halt jede 300 Meter in der Stadt Zürich zumindest eine Apotheke. Also das ist sehr niederschwellig da. Die haben auch 24 Stunden geöffnet an gewissen Orten in den Städten. Da würde ich mir schon erhoffen, dass man solche Dienste nicht vergisst, die da sind. Oder ausgebildete Pflegefachkräfte, APNs zum Beispiel, diese Master studierten Pflegefachkräften, dass die in Apotheken unterstützend Erstversorgungen machen könnten. So könnte man die Ärzteschaft, der teure Notfall und die Belastung auf den Notfallstationen auch reduzieren.
Also gerade in der Kindermedizin würde manchmal eine Mütter-Väter-Beratung das auch tun.
Ja.
Also das heißt, es ist ein Teil der Interprofessionalität. Ich habe sie, glaube ich, eingangs kurz angesprochen und auch der Kooperationsfähigkeit zwischen den verschiedenen Berufsgruppen quasi über sich hinaus zu denken.
Ja.
Kooperation, auch ein wichtiges Stichwort, um die Notsituationen zu verkleinern. Sie beide sind ja positive Role Models und deswegen würde ich Sie gerne fragen, wie würden Sie Ihren Beruf als Kinderchirurgin oder als Pflegefachmann einem jungen Menschen schmackhaft machen?
Ich würde sagen, es ist der schönste Beruf der Welt, weil wir wirklich jeden Tag Sinnvolles machen. Wir haben Umgang mit Patienten, in meinem Fall mit Kindern. Die sind meistens gut gelaunt, die sind geradeaus, ehrlich, bringen die Dinge auf den Punkt, haben viel Freude, sehen die Kleinigkeiten im Leben, haben noch eine Zukunft vor sich. Und wenn man hier einen Teil dazu beitragen kann, dass das gut kommt, das ist doch wunderbar.
Die Pflege arbeitet dort, wo das wahre Leben spielt. Ungeschminkt. Und zwar auf der emotionalen Ebene, auf der auch physischen Ebene. Es ist ein strenger Beruf, das muss man sich bewusst sein. Ich habe ihn total unterschätzt. Als ich mit 38 gewechselt habe in die Pflege, nach der Radio- und Fernsehzeit bei mir, da kam ich auf die Welt. Ich war nudelfertig am Abend. Und das sollte man auch sagen, es ist ein strenger, aber ein schöner Beruf. Und man weiß jeden Abend genau, was man gemacht hat. Und meistens ist es positiv behaftet.
Also Krafttraining mit Sinn.
Ja, Rückentraining, das habe ich gemerkt. Da musste ich ein bisschen nachholen. Und als Mann in diesem Beruf, es gibt ja nur 15% Männer in der Pflege, da wird man halt einmal mehr gerufen, wenn eine vielleicht adipöse Persönlichkeit im Bett liegt und Hilfe braucht. Genau.
Also auch die 10.000 Schritte sind kein Problem.
Locker.
Super. Also kommen wir zum Schluss unseres Gespräches. Ich würde Ihnen gerne noch eine persönliche Frage stellen. Was bedeutet Gesundheit für Sie ganz persönlich?
Ich finde die WHO-Definition gar nicht so schlecht dazu. Es ist ja die physische, psychische und soziale Wohlbefindlichkeit. Und für mich persönlich ist Gesundheit, dass ich zufrieden bin, dass ich das machen kann, was ich möchte und nicht von existenziellen Sorgen gequält bin. Das ist eigentlich etwas Gutes und etwas Schönes und auch etwas sehr Wichtiges. Ohne Gesundheit geht nichts.
Danke.
Für mich ist Gesundheit, wenn ich am Abend ins Bett gehe, es tut mir nichts weh, körperlich. Ich habe keine psychischen Belastungen, es dreht nicht, bis ich einschlafen kann. Ich studiere nichts groß nach. Und dieselbe Situation ist auch am kommenden Morgen wieder, wenn ich aufwache. Wenn das erfüllt ist, die physische und psychische Wohlbefinden, dann bin ich gesund. Und dann freue ich mich auf den neuen Tag. Das gibt Kraft.
Frau Bäumer, Herr Hässig, herzlichen Dank für Ihre präzisen Einblicke in Ihre Berufswelten und viel Erfolg und Ausdauer bei den Reformen in Bern, die die wichtigen Gesundheitsberufe in den kommenden Jahren eben weiterbringen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön waren Sie dabei. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.